Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
So, na, ich will eher damit sagen, dass die, die uns nicht gerne hören, wahrscheinlich noch weniger Ahnung haben als alle anderen.
Aber wie bodenständig bist du heute? Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir.
Ja, aber das ist...
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Die Prozessphilosophen, heute Morgen am Dienstag, den 11.11. zur 81. Folge zusammen. Ey, krass. 19. Folge noch bis zur 100. Ich hab langsam, ich bin immer mehr gehypt. Wir brauchen eine 100er Special, würde ich sagen, Jungs. Lasst uns doch mal langsam schon mal die Gedanken machen, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Wie geht's euch? Guten Morgen.
Morgen. Mir geht's gut. Ich glaube, du könntest auch die neuen Statistiken leaken. Also, wie weit sind wir eigentlich?
Zu was? In welche Richtung? Wie viele Downloads wir haben?
Ja, ja. Das ist eine spannende Nummer.
Warte, bin ich dabei?
Warte. Christoph, ja? Weißt du die?
Was?
Wie viele Downloads wir haben seit...
Insgesamt?
Also in unsere 80 Folgen, ja.
Irgendwas knapp über 8000 oder so. Es war 8346, ja, genau. So irgendwie, gell?
Ja, über 8500 Downloads. Über... im letzten Monat, weil Podigee mir leider nur den letzten Monat anzeigt, 560 Abonnenten, 600 Hörer und über 1000 direkte Streams im letzten Monat. Also,
es ist, wir haben ja 560 Abonnenten.
Das ist krass. Ja.
Also wir haben eine eigene Konferenz, die uns hier zuhört.
Das ist schon brutal, ne? Also wir müssen uns irgendwie alte Folgen anhören, so von 20 oder sowas, wo wir die Statistiken gegangen sind. Ja, man kann nur Danke sagen. Ja. Also es ist super cool, es wächst. Wir bekommen, also Chris, ich weiß nicht, ob du, aber ich bekomme Feedback.
Christoph kriegt wie immer keinen Feedback.
Kann bitte jemand Christoph anschreiben?
Habe ich euch erzählt, dass ich ab und zu jetzt Feedback bekommen habe. Aber was? Ich möchte noch mal kurz zu, nur noch 19 Wochen bis zu unserer 100. Folge. Nur zur Info. Ja. Das sind fast 4,5 Monate.
Ja,
das heißt, das ist noch ein bisschen
das
hin.
Das ist mir dann beim Durchrechnen auch aufgefallen. Hey, das ist 37, Leute. Das ist einfach zu früh. Passt. Aber also, so wie ich das gelernt habe, ihr seid ja zwei viel beschäftigte Männer und auch mit Family und Co. Und wenn wir uns vor Ort zu einer Videofolge treffen müssen, sollte man das für euch fast 3 Monate vorher ankündigen. Also so weit weg davon liege ich jetzt nicht mehr, dass wir dann uns auch wirklich zu treffen und videomäßig zusammen aufnehmen. Weil ich würde sagen, wir hatten die 10. Folge ein Video gemacht, eine Videopodcast gemacht, die 100. Folge muss es definitiv auch sein.
Und dann die 1000.
Und dann die 1000, ja.
Ja, klar, warum nicht?
Also,
in unserem neuen Podcast-Studio dann.
Ja, na, das wäre cool. Dafür brauchen wir noch ein paar Sponsoren. Also ein Podcast-Studio, das wäre dann schon ein bisschen übertrieben, ne?
Wie die, also da muss man halt eine Grüße an Alvine machen. Die hat gesagt, wir sollen nur sagen, welche Wochenende wir das machen, und die kommt vorbei und hilft.
Ich glaube, davon lebt ja auch unser Podcast, in der Kombination aus Leuten, die uns unterstützen, die es teilen, die es untereinander einfach das Netzwerk aktivieren. Zum Glück technisch mäßig mussten wir jetzt nicht so viel kaufen, weil wir bisher alles hatten aus alten Zeiten, wo man irgendwie ein Tonstudio hatte und Co. Aber um es jetzt ein bisschen auch professioneller aufzuziehen, dann müssten wir noch mal eine Runde investieren. Wäre einfach eine spannende Umfrage, ob es unsere Zuhörenden wollen, dass wir...
Ja, dass wir OnlyFans-Account aufmachen.
Also wollt ihr Mattisch tanzend sehen, Christoph oberkörperfrei?
Aber du vermischt das. OnlyFans-Plattform wurde oder ist nur in diese Richtung, keine Ahnung, geswitcht oder wird genutzt, aber nicht von allen. Also es ist auch... Ich glaube, es gibt noch andere, aber ich vergesse die immer wieder.
Patreon
ist das, genau. Patreon ist das zweite. Aber OnlyFans wurde eigentlich deswegen gegründet, dass man, für Fans etwas macht.
Aber kein Mensch würde 10 Euro für diesen Podcast hier zahlen.
Nee, 2,50.
57, wie so ein Döner.
Nein, das musst du das. Christoph, wie viel würdest du für diesen Podcast zahlen?
Er sagt nix.
Ich habe nur gerade nachgeschaut, Matusch.
Wir zahlen ihn ja, dass er sich das
anschaut. Warte.
Wenn wir bis zur 1000 Folge hast dann unser nächstes gemacht. Video machen wollen, dann müssen wir 17 Jahre und 3 Monate warten.
Das ist ja okay. Ja, aber weißt du, was immer mehr und mehr wird? Es ist irgendwie so wirklich so eine kleine Welle jetzt gekommen von Leuten, die uns zuhören. Also ich meine halt die dazu kommen, ob das jetzt der All About Prozessmanagement war oder halt mündliche Propaganda, weil wir auch in Werbung nicht sehr gut sind. Aber das ist das Beste, ne? Also wenn du so eigentlich zu weiteren, genau, wenn du organisch wächst und so zu weiteren Zuhörern kommst. Wir sind auch ganz schlecht auf LinkedIn. Also wir versuchen alles dafür zu tun, damit uns Leute nicht mehr zuhören.
Ich sage, ein paar Wochen reposte ich immer.
Ja, ja.
Das ist schon sehr löblich, ja.
Was soll ich mehr tun?
Ich hab nicht gesagt, dass du schlecht bist. Ich habe gesagt, wir sind schlecht. Also
aber
auch,
ihr repostet
also,
ja auch. Ihr macht sogar mit eigenem Kommentar. Ich reposte einfach.
Und trotzdem wächst. So, pass mal auf, ich habe jetzt 2 Nachrichten bekommen. Daniel, du musst mir mit Namen wieder helfen. Aber mir jemand geschrieben hat, ey, cool, ich hab in den letzten 2 Wochen sich eure Erfolge angehört. Und ich so, ja, das freut mich, dass dir das gefällt und alles. Und dann so, weißt du, dann kommt das so in den Kopf, weißt du so. Und schreibe ich, alle? Und so, ja, alle 79.
Den Urlaub dafür geopfert, unsere Folgen sich anzuhören, das ist schon echt.
Ja, also es freut mich. Also da muss man wirklich anfangen, Merchandise zu erstellen, sowas wie T-Shirt mit die Prozessphilosophen. Ne? Und dann muss man so einen Zuhörer einfach einschicken. Das ist ja mega cool.
Edelfan.
Ja.
Oder irgendwas.
Ja, es ist super.
Cool. Was stand bei euch die Woche an? Gibt es irgendwas Neues aus der LinkedIn-Bubble?
Es war Cellosphere. Also mehr, glaube ich, ist da nicht durchgekommen aus die ganze Cellosphere-Post.
Ja.
Oh, doch. Damit wir da fair sind. Kamunda 7 Ende wurde mehrmals angekündigt, weil ich persönlich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber ich meine, ich war bei ZIP7 Event, das ist ein der Forks von Kamunda, die, sagen wir so, versuchen diese Open Source Bubble jetzt zu bespielen nach Kamunda. Und da war die Community sehr spannend und ich glaube, Operaton hat jetzt letzte oder vorletzte Woche.
1-0-Punkt gebracht, oder?
Ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, sorry for that. Die haben jetzt auch die erste Release, beide Forks von Kamunda 7. Ja, das ist schon, die Community lebt. Viele Leute finden jetzt Alternative. Entweder wechseln die zu 8, zu anderer Engine oder zu Fork. Super spannend. Also da muss ich mich auch bedanken für die Einladung. Ich habe da auch einen Talk gehalten, der jetzt online ist auf YouTube.
So, Matusch ist biased. Christoph, was hältst du von Forks?
Habe ich noch nie gehört.
Fork ist im Open-Source-Bereich. Darfst du quasi ein Open-Source-Projekt kopieren. Und das ist legal. Und das nennen dann Fork. Es muss aber Open-Source bleiben. Das heißt, Kamunda hat vor lange, lange Zeit Activity kopiert. Weißt du, echt dupliziert. Daraus ist Kamunda quasi entstanden. Die haben on top sich halt etwas gemacht. Also du kannst danach das Projekt so entwickeln, wie du willst, aber es muss nach wie vor Open Source bleiben. Und dadurch, dass Kamunda jetzt mit Kamunda 8 neuen Engine quasi gemacht hat und halt immer mehr und mehr versucht, sich darauf zu fokussieren und hat schon mehrmals Kamunda 7 abgekündigt, also die alte, sind aus der Community und aus den Kundenkreisen jetzt 2 neue Forks, also Kopien von Kamunda 7 entstanden. Ja, die halt nach wie vor Open Source sind. Das ist quasi
voll. Und die dann einfach unterschiedliche Ausprägungen haben, oder? Das ist die quasi
unterschiedliche was?
Ausprägungen. Also jeder hat quasi einen anderen Fokus, worauf er, was er an dem Fork verändert hat oder beziehungsweise optimiert hat. So wie ich das mitbekommen habe, ich bin auch in einigen Gesprächen, hat jeder einfach seine eigene Richtung, in die er sich entwickelt.
Ja, also es sind unterschiedliche Wünsche, Zielsetzungen und Ideologien von den Leuten. Also wenn man das mal zurechtnimmt, haben wir mit Kamada 7, die immer noch da ist, aber halt, sagen wir so, stirbt. Activity als Open Source, Flowable als Open Source, jetzt Operaten als Open Source und ZIP7 als Open Source. Und das sind die Projekte, die natürlich halt in unterschiedliche Richtungen dann gehen. Ich fand es sehr spannend,
wie das beide gelöst haben. OpenBPM ist da auch noch so eins, oder?
OpenBPM oder JBPM, aber, oder JMix, sorry, aber die bauen quasi nur Tooling on top von anderen Open Source Engine. Die haben kein eigenes Open Source Engine. Ja. Die bauen aber UIs und so weiter on top. Und die kennen wir auch. Die waren ja auch in Stuttgart.
Genau.
Und ich find's super. Also ich bin generell der Meinung, dass auch kleinere Unternehmen Berechtigung zur Automatisierung haben. Und ich finde es super, wenn dann halt solche Tools kommen. Ich meine, Manuel war ja auch da. Der macht jetzt, Das ist jetzt auch nicht Riesenprojekt, ne, also sowas zu machen. Wenn man sich aber dann die Lizenzkosten von den großen Herstellern anschaut, dann sind wir irgendwo komplett anders, ne. Und da finde ich diesen Open Source Gedanke, wenn du gute Techies hast, die vielleicht etwas machen wollen oder sowas, eigentlich sehr, sehr cool. Jedoch, das muss man halt auch so sagen, hat bis jetzt noch, glaube ich, nie ein Projekt diese Open Source so getroffen, wie man sich das vielleicht vor x Jahren gewünscht hat, was es ist, ne? Weil wenn man sich anschaut, Activity hat das irgendwann dann nach unten gestuft. Deswegen sind eigentlich die Forks entstanden. Ich meine, Kamada hat sich jetzt entschieden, ein eigenes Engine zu machen. Deswegen ist das Ding halt jetzt gestorben.
Das ist ja, glaube ich, für viele Zuhörende gar nicht so bewusst. Kamada 7, Kamada 8, das klingt so ein bisschen wie, ja, du hast ein Windows-Update, aber ist es nicht. Also das ist ja so ein genereller...
Das ist ein Marketing-Gag. Ich fand es tatsächlich, also die haben vor 4 oder 5 Jahren haben die dieses neue Engine gemacht. Das hieß damals Zibi, fand ich ziemlich cool. Und das war diesen High-Performer, aber ist nicht mehr Open Source. Also wenn das so ist, bitte entschuldigen, aber es ist nicht mehr Open Source, soweit ich weiß. Zibi war aber Kamada nichts nicht. Und aus Marketinggründen haben sich dann entschieden, dass die alte Kamada auf Kamada 7 und neue Zibi quasi auf Kamada 8 umbenennen, obwohl die quasi nichts miteinander zu tun haben. Man kann das ja natürlich aber verstehen, dass die Namen mitnehmen wollten. Aber ja, also jeder hat dafür recht, das will ich ja auch sagen. Also ich bin ja Fan von Open Source Projekten, von allen. Ich habe aber Teams von jedem gesehen bis jetzt. Also ich habe der Team von Kamada gesehen, von Flowable. Ich habe jetzt das Team von ZIP7 kennengelernt und ich kenne auch die Jungs hinter Operatoren. Also Hut ab, also von meiner Seite, weil gerade zu Zeitpunkt, wo ich raus aus Flowable war, habe ich so diese Beschuldigungen bekommen, dass ich jetzt ein Engine bauen will. Jedoch, es ist nicht so einfach. Also deswegen, ich habe ja wirklich jegliche Respekt von den Leuten, die sich für diesen Weg entscheiden. Gerade die Leute aus, sagen wir so, unseren selbstständigen Bereich, ne, die so klein sind oder sowas, weil das enorm viel Aufwand ist, du brauchst enorm viel Unterstützung und halt so dieser Gedanke, ich mache nebenbei halt ein bisschen was, das funktioniert überhaupt nicht und man muss sich schon vorstellen, also Kamada hat glaube ich 10 bis 20 Leute, Flowable auch, Activity sicherlich auch, ZIP hat jetzt auch richtig viel reingetan, also die haben auch sehr, sehr schönes Team und auch sehr coole Leute, das kann man nicht mit einem Mensch machen, also nie im Leben, also, das ist halt super schwierig. Und deswegen Hut ab für euch alle. Ich freue mich, ich habe das letztes Mal gesagt, ist auch in dem Video. Ich freue mich extrem, weil das genau die Engines sind, mit denen ich am meisten Erfahrung habe. Deswegen, desto mehr Fox, desto besser für mich. Sorry für das.
So, jetzt haben wir krass weit ausgeholt, Christoph. Eigentlich wollte ich mir kurz erklären, was Fox sind. Was ist deine Meinung dazu? Würdest du eine Open Source Engine in ein größeres Enterprise-Projekt mitnehmen?
Wenn sich der Business Case rechnet?
Na, der rechnet.
Na, jetzt aufpassen.
Deswegen habe ich nicht weitergesprochen. Also, wenn man rein auf die Lizenzkosten achtet oder nur mit den Lizenzkosten rechnet, ist das ein Thema. das, was viele vergessen, weil sie so geflasht sind von den niedrigen oder keinen vorhandenen Lizenzkosten, sind der Support, der von Seiten des Herstellers ist, weil je größer das Projekt, je größer die Wichtigkeit des Projektes, desto schwieriger ist es, da quasi ohne Support, ohne Produkt, ohne ja, die, einfach diese vollständige Customer Service zu arbeiten. Denn einer muss man auch sagen, die bezahlten Produkte, die bezahlten Workflow Engines, die haben ihren Grund, da warum sie so lange an so großen Sachen gearbeitet haben. Die haben meistens noch Add-ons gebaut, die sie ja genau deswegen monetarisieren und da sehr viel Geld hineingesteckt haben. Also man kann nicht pauschal sagen, dass es billiger ist, und man kann auch nicht pauschal sagen, dass es besser ist. Das ist einfach eine andere Facette.
Es gibt auch komplette, es geht nicht um Preis, weißt du? Es gibt viele Projekte, die Open Source waren, die cool waren und die irgendwann dann halt nicht mehr aktiv waren. Dann musst du selber also ich meine, jeder einzige Nutzer von Camunda 7 könnte sich das selber forken. Das ist jetzt nicht aber mein Aufruf dazu, dass ihr das machen sollt. Jedoch musst du mit jedem Sicherheitspatch und so weiter, sagen wir so, den Support gewährleisten. Und das ist schon das Minimalste, was die Jungs gemacht haben. Das heißt, wenn jetzt eine Sicherheitslücke in Java ist oder was auch immer, dann ist da halt ein Team, der das fixt. Hoffentlich, ne? Weil wir wissen das nicht. Es kann sein, dass es in einem Jahr komplett anders aussieht. Das ist wirklich ressourcenmäßig ein enormes Investment und auch Commitment. Und es ist natürlich auch, also gerade die zwei Projekte, ne, also ZIP7 versus Operatoren. Operatoren kommt eigentlich aus vielen Leuten, die ich sehr, sehr schätze. Also einer der besten Camunda-Architekten, würde ich sagen. Ich glaube in Österreich und Deutschland, die sich zusammengetan haben und jetzt diese Fork haben. So. Damit hast du aber auch sehr viele Divas. Weißt du, du hast ja einfach diese Herausforderung, ja, was ist der nächste Feature, auf den wir arbeiten, wie wollen wir hingehen, was machen wir und was machen wir nicht, was, weißt du, weil du kannst auch nicht auf alles von Community reagieren, ne? Wenn die sagen, die wollen jetzt hier ein Einhorn haben und eine findet das cool, weil das von Community kommt, aber die andere halt nicht, dann, weißt du, und in anderen Bereich hast du eher diesen Product Owner, so. Hat Flowable gehabt, hat Camunda gehabt, hat auch ZIP7 und die haben diesen ganz klaren Firma da hinten, weißt du, eine Company, die auch Enterprise verkauft dahinter, die das quasi bezahlt, aber die auch dafür, sagen wir so, sich committed hat, dass die Sicherheitspatches und so weiter machen, dass es in eine Richtung geht. So. Und du kannst das von beiden Seiten irgendwie, ja, Positives und Negatives finden. Ich finde es mega cool, dass sich die Teams gefunden haben, die das machen. Es erlebt unsere Branche sehr. Es gibt halt wieder auch den anderen Tools, weil was man halt so ein bisschen unterschätzt, an Top von Camunda 7 waren so viele Tools gebaut, weil das Open Source war. Also sehr viele andere Engines in Deutschland haben einfach Camunda 7 im Bauch. Dafür hat sich das schon mal gelohnt, wo die so unterschiedliche Toolings für, keine Ahnung, Stromwerke oder was auch immer halt gebaut haben. Also diese spezialisierten Tools. Und die haben jetzt quasi Probleme gehabt. Jetzt haben die wieder, ja, zwei Projekte, die das beleben. Ja, ich find's spannend. Ich bin da aber auch ein bisschen emotional los, weil ich weiß, wie viel Aufwand das ist. Und wenn ein Team jetzt nächstes Jahr sagt, wir haben es nicht geschafft, dann würde ich jetzt trotzdem sehr viel Respekt für die haben, weil das sehr viel Investment war. So viel dazu.
Spannend. Ist unsere LinkedIn-Kategorie heute ein bisschen ausgeartet.
Also ich habe doch etwas.
Aber die Cellosphere, kurz. Die Cellosphere-Bilder sind sehr krass gewesen. Jeder Zuhörende, die quasi da waren, gibt mal gerne Feedback, wie ihr es fandet. Also die Bilder sahen nach einer sehr gelungenen, sehr großen Veranstaltung aus, nach ganz viel Hype rund um Marketing und auch groß, muss man echt immer sagen. Also dafür, dass es ein Tool und eine Methodik ist, also nur Process Mining und nur Celonis, es ist brutal, wie groß das ist. Das ist Respekt.
Du hast gesagt nur Celonis?
Naja, also. Aber also ein Tool, weißt du, es gibt ja immer noch.
Ich finde, die sind ziemlich groß.
Ja, aber es gibt ja im Mining auch noch Ares-Leute, es gibt auch noch Signavio-Nutzer, die quasi nicht Celonis drin haben. Die sind ja nicht, also klar, sie sind ziemlich marktbestimmt, aber es gibt auch im Process Mining noch große weitere Player, wenn die so eine Konferenz machen, weil die SAP-Konferenz für Prozesse und Prozessmanagement war letzte Woche oder vorletzte Woche in irgendwo Rotterdam, Amsterdam, irgend sowas. Habe ich auch viel gesehen.
Aber das war nicht, war das nur von SAP?
Das war nur SAP.
Ich dachte, das ist so eine Prozess-Mining.
Nee, das war nur SAP wieder.
Und okay. Schon wieder nur?
Ja.
Das sind ja große Hersteller, die sehr viel Geld investiert haben. Macht ihr nicht so. Also, es war hier nur Tesla-Vorstellung.
Was? Ja. Würde ich mir da einen BMW schon wünschen?
Nein, nur Apple-Outing. Nur ein neues. Weißt du, das war nur ein Apple-Event und die haben nur ein iPhone wieder vorgestellt. Ja. Nichts anderes. Ja. Und wir haben ein Jahr dafür gewartet.
Was würdet. Das ist aber. Wir schließen die Bubble-Corner ab mit einer letzten Frage. Wie viel würdet ihr sagen, gibt es overall Personen in Deutschland, die im BPM-Bereich arbeiten? Was würdet ihr schätzen?
17.
Weil man würde ja immer.
Nee, 42.
Man würde ja immer sagen, dass die Bubble nicht so groß ist. Oder ich würde sagen, in ganz vielen Gesprächen sagt man immer, die Bubble ist nicht so groß rund um BPM. Process Management, Mining, Automation und Co. Aber wenn man jetzt mal schätzen müsste, über alle Mittelständler, über alles, was im öffentlichen Bereich ist, Christoph googelt schon wieder fleißig.
Die sich richtig auskennen?
Nee.
Also BPM, nee,
die in ihrem Jobtitel irgendwas mit Prozessmanagement haben. Oder Prozesse.
Ja, 2317.
Ich würde mehr sagen.
Nee. Also jede Follower von Prozess Wizard.
Also ich habe nur geschaut, wie viele Erwerbstätige es gibt in Deutschland.
Ja.
Also weil es gibt ja 83 Millionen Einwohner und knappe 46 Millionen Erwerbstätige circa.
Ja.
So, und jetzt können wir runterbrechen. Weiß nicht.
Man hat in ein 3000 Firma einen Prozessmanager.
Ja, aber so auf die Art kannst du ja dann runterbrechen, dass du irgendwie sagst, okay, pro, weiß nicht, 1000 Mitarbeiter ein Prozessmanager. Oder ist das zu
wenig? Nee, das passt. Weil es gibt ja Firmen, die haben mehr als einen.
Ja, dann sind es in Wirklichkeit so viele Prozessmanager. Schon. Aber das Thema ist halt auch.
Ja, nicht nur Prozessmanager, auch die andere Prozess etwas.
Mining Automation.
Ja, genau, weil das Thema ist bei Firmen, die irgendwie, weiß nicht, 5 Leute sind, 6 Leute, dann wird es halt einfach mitgemacht, so quasi, unterbewusst.
Also unsere steile These wäre, auf 46 Millionen Arbeitnehmende, da muss man mal ein bisschen ein paar Solo-Selbstständige, Künstler und Co. noch abrechnen, aber wenn wir grob über und down gerechnet,
ja, dann
pro 1000,
wir können ja
pro 1000 oder 1500, wenn wir 1500 nehmen.
Also, wir können ja einfach 45 Millionen Arbeit.
Ich glaube, es ist mehr als ein.
Es ist 30.000.
Okay.
Schon.
Sicher so, jetzt mehr, Christoph. Oder? Christian, ja, wie kommst du damit klar, dass dich die 27.000 noch nicht followen?
Ich glaube, ein Großteil meiner Follower ist tatsächlich nicht einmal aus dem deutschsprachigen Raum.
Das war doch nur in Deutschland.
Nee, er hat sein LinkedIn-Profil.
Nein, der Großteil meiner Follower, glaube ich, ist nicht einmal aus Deutschland.
Ach so, andersrum.
Das heißt, das sind noch mehr, die mir nicht folgen.
Der Christoph Pacher hat aber über 20.000 Abonnenten. Das ist so, meint ihr, er hat 50%.
Aber der Christoph Pacher ist auch kein Prozessmanager. Christoph Pacher ist ein Podcast-Moderator und ein Account-Manager.
Ja.
Der hat sehr viele C-Levels. Also da musstest du halt jetzt Statistik rausholen, wie viele Chefs hören ihm zu. Ich glaube, das verbreitet sich bei ihm. Also der targetet komplett andere Gruppen. Ja.
Mirko Kloppenbock hat über 10.000, 11.000. Hat aber auch viele, die nicht in Deutschland sind, weil er einfach durch den englischen Content, letzte Woche erst mit Mirko getroffen, er hat wirklich eine krasse Reichweite auch außerhalb von Deutschland. Also krasse Reichweite. Das setzen wir mal immer in Relation, aber Reichweite innerhalb der Bubble.
Also du meinst, dass 30.000 Leute in Prozessmanagement, also du hast nicht nur Prozessmanagement gesagt, ne, in Prozessmanagement arbeiten.
Automation, Mining, ja, alles, was irgendwas mit Prozessen zu tun hat.
Dann würde ich das tatsächlich noch hochschrauben.
Ja, ich würde sagen 100.000
mindestens. Ja, hätte ich auch gesagt 100.000. Ich würde es aufrunden.
Ja, ich würde sagen 100.000 mindestens, weil also im Prozessbereich arbeiten alle.
Idealerweise.
Aber die, die das wissen, sind nur 100.000 davon. Die, die das wissen oder das mit Absicht machen.
Also Leute, da haben wir noch nicht mal 0,01%. Wir haben noch ein bisschen was vor mit unserem Podcast hier.
Ja, da hast du noch nur Deutschland genommen, ne? Also Österreich und alle anderen, die auch Deutsch verstehen.
Ja, okay, aber
sind wir noch schlechter dran.
Daniel, wenn du so rechnest, dann müssen wir logischerweise weiterdenken. Weil jetzt rechnen wir irgendwie 20% der Leute, die prinzipiell keinen Podcast hören, die das einfach nicht gern machen. Das gibt's halt. Das heißt, es sind dann nur 80.000, die wir erreichen können. Oh, jetzt
hat er das verbessert.
Und dann rechnen wir noch einmal irgendwie
90.000, die keinen LinkedIn haben?
20 bis, ja, wir können tatsächlich, weiß nicht, 10% abrechnen, die keinen LinkedIn haben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wir sollten dann tatsächlich auch, weiß nicht, so 20-25% abrechnen. Also abziehen, die einfach nicht das gerne hören, was wir machen. Was? Die einfach sagen, uns taugt das nicht. Was ja auch in Ordnung ist. Und
ja, ja.
Das werden aber wir ja auch. Du willst
ja damit nicht sagen, dass unser Content keinen Wert hat, ne? Also für die 25%.
Sondern ich will eher damit sagen, dass die, die uns nicht gerne hören, wahrscheinlich noch weniger Ahnung haben als alle anderen.
Aber wie bodenständig bist du heute? Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir.
Ja, aber das ist.
Oh Mann, Leute. Okay, also wir einigen uns. Wir haben vielleicht 0,1% der Bubble bisher oder der Berufsgruppe.
Das wird mein
Titel
ist keine sein.
Bubble, ist der Berufsgruppe. 0,1% der Berufsgruppe haben wir abgedeckt. Das ist so ein bisschen wie ein alkoholfreies Bier. 0,1% Alkohol haben wir schon drin. Jetzt lasst uns da mal ein bisschen brauen, dass wir den Rest noch erreichen. Liebe Leute, einfach schon mal einen Aufruf zwischendurch, sonst sage ich es immer am Ende. Helft uns, teilt gerne den Podcast. Bitte vielleicht nicht die ersten 10 Episoden, aber fangt irgendwo bei 20 oder 30 an. Teilt die Episoden, schreibt süße Posts drüber, malt was dazu, macht ein Bild. Christoph würde irgendein AI-Thema dazu machen, irgendwas. Ja.
Ja, unsere Weihnachtsepisode ist komplett KI generiert.
War, ja. Genau. Irgendwas. Also, dass wir einfach uns weiter aufteilen. Und gebt mal in die Kommentare ein Statement, ob Sponsoring-Beiträge oder Werbung in dem Podcast No-Go ist oder ob das okay wäre. So ganz kurz, also so, die uns helfen, coolere Mikrofone zu haben, dass es nicht so rauscht, dass ihr besser Mattisch und Christoph versteht. All solche Sachen. Unsere Gäste. Ich hätte so gerne ein Kit, was man den Gästen zuschickt, wo man sagt, hey, wenn man jemanden einlädt, du hast ein gutes Mikrofon. Weil das war bisher immer der größte Horror. Bis auf die Professoren, die wirklich gute Mikrofone hatten. Den Gästen.
Nicht bashing, wir sind froh von jedem Gast, der hier war.
Warte, du musst dich noch ausreden lassen.
Das kann jemand Personal nehmen, weißt du?
Persönlich nehmen.
Persönlich auch.
Personal kann das nehmen.
Nein, also das geht ja alles, man kann ja alles bearbeiten, aber einfach den Luxus zu haben, einem Gast auch vorher ein Mikrofon zuzuschicken, wäre doch mega cool. Yes.
Das tut auch Amazon. ja, klar.
Schauen wir mal.
Klar.
So. Haben wir ein Thema für heute?
Habt ihr jetzt auch ein Thema, die wirklich wertvoll ist oder sonst?
Ich habe ein wertvolles Thema.
Bitte.
Und zwar, wie ich euch am Anfang schon gesagt habe, habe ich jetzt tatsächlich schon das ein oder andere Mal Feedback bekommen.
Oh.
Wahrscheinlich nicht so bewusst Feedback, mehr so, ich habe mit irgendeiner Person geredet und die hat dann gesagt, ah ja, euren Podcast höre ich jetzt auch. Und da habe ich bei der All About Process Management Konferenz habe ich so per Zufall mehrer in André Paul Klesener kennengelernt.
Ja.
Und ich meine, mein Vortrag hat er sich angehört, im Gegensatz zu anderen Personen, die hier in diesem virtuellen Podcast-Raum sind. Und er hat in Wirklichkeit mit dem Felix von DM.
Ja.
Hat er gesprochen gehabt und da haben sie über Change gesprochen, Change Management allgemein, was ein sehr interessantes Thema ist, weil wir das bisher im Podcast fast oder nur sehr, sehr selten angeschnitten haben, aber auch ein sehr wichtiges Thema im Bereich Prozessmanagement und Prozessautomatisierung und sowieso mit KI. Und zu der Zeit habe ich gerade das Buch Change gelesen, was das ganze Thema, wie Veränderung möglich ist, wissenschaftlich untersucht und haben uns dazu austauscht und ich habe gesagt, hey, er soll das auch durchlesen und habe dann tatsächlich, bin mit ihm auch einmal zusammengesessen, haben wir darüber gesprochen, was richtig spannend ist. So, und das Buch ist richtig, richtig geil. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Vor allem das Spannende ist, wenn wir über Change Management nachdenken, was sollte man am geschicktesten machen? Ja, dann, ich meine, sowieso die Klassiker wie alle ins Boot holen und transparent sein. Und aber so ein Gedanke, der auch im Kopf ist, ist, so quasi die Änderung so schnell wie möglich, so früh wie möglich an, unter Anführungszeichen, an alle Personen verteilen. Das heißt, idealerweise Internetseiten und Werbung, so zumindest so interne Werbung etc. etc. So, wenn es aber so um einen richtig kulturellen Wandel gehen soll und meiner Meinung nach, wenn das Thema Prozess, speziell Prozessautomatisierung, KI, Prozessautomatisierung beinhaltet ist, ist es tatsächlich mehr ein kultureller Wandel,
ja,
dann ist das der falsche Ansatz. Das ist urspannend, weil dann geht es viel mehr darum, man sucht sich so eine Art Pilotgruppe und da ist immer so ich habe es mir noch aufgeschrieben, dass ich keinen Blödsinn sage, genau, so von dicht vernetzt. Es geht darum, dass diese Pilotgruppe dicht vernetzt ist mit der Firma und dass man so viel wie möglich redundant trainiert Pilotprojekte macht. Das heißt, wenn ich mein erstes Pilotteam habe, so quasi, das zweite Pilotteam idealerweise besteht aus 3-4 Personen vom ersten Pilotteam. Das heißt, dass man am Anfang so viel Redundanz wie möglich erzeugt bei diesen Wandel, bei den Trainings, Pilotprojekten etc., weil genau diese dicht vernetzten Personen tragen das Ganze dann automatisch ins Unternehmen und da ist in dem Buch ist sogar die kritische Masse etc. erwähnt worden etc. Und das ist richtig, richtig spannend, weil viele Change-Ansätze das kontraproduktiv machen, aber nicht, weil sie es kontraproduktiv machen wollen, sondern weil es kontraproduktiv bisher gelehrt wurde, was super, super spannend ist. Also ich kann ihm das Buch wirklich jedem nur empfehlen, vor allem das Buch liest sich endgeil. Es ist richtig spannend geschrieben, mit vielen Beispielen, richtig cool. Weil da sind dann auch solche Dinge untersucht worden, wie ist Twitter groß geworden, warum hat Facebook funktioniert, aber nicht Google Plus und so. Und genau mit diesen Theorien ist das untersucht worden und dadurch diese Theorien, diese Hypothesen, die der Wissenschaftler aufgestellt hat, sind dann eben bewiesen worden. Richtig cool.
Finde ich mega spannend. Also generell hast du, so wie du gesagt hast, im Prozessmanagement, und egal wo Prozesse sind, hast du einen Change, der größer ist als in vielen anderen Themen. Ich will jetzt nicht sagen, dass in anderen Themen dieser Change nicht da drin ist. Und es ist ja egal, ob das kulturell oder organisational ist. Das finde ich ja sehr schön. Und es gab auch, ich habe jetzt tatsächlich gegoogelt nach diesem Personasbild, ne? Also wie die Leute reagieren. So von diesen, du hast diese komplette Champions und die halt dich komplett unterstützen, versus du hast eine absolute Gegner. Ne? Und es gibt einfach Leute, die durch den Change einfach nicht durchkommen. Nicht deswegen, weil die nicht wollen oder sowas, aber es gibt einfach Leute, die damit nicht klarkommen, dass sich die Firma verändert und die fanden es einfach besser, wie das davor war. Und sind halt dann negativ eingestimmt. Das hat jetzt. Und wenn du Prozesse machst, und das ist halt, ich meine, früher hat man das 90-Grad-Stift genannt, ne, dass man halt einfach die Organisation verändern muss. Da sind wir halt zweimal gegen die Wand geknallt. Die Organisationen mögen das nicht, wenn du den Leute wegnimmst von funktionalen Strukturen. Deswegen versuchen wir, diesen Begriff zu meiden. Aber nichtsdestotrotz macht sich jeder Gedanken, was machen wir jetzt? Also, was ist, wenn dieser Prozess die Grenzen von meiner Abteilung verlässt? Wem gehört das? Was ist die, also wer ist der halt das verantwortet? Wollen wir das überhaupt? Wollen wir das visualisieren? Ne? Was diesen böse Wort, End-to-End-Prozesse? Oder ja, Kundenprozesse? Und ja, ey, das ist so spannend, wie man da eigentlich damit umgeht, wie man da eigentlich halt auf vorgehen muss und so weiter. Und ich finde es mega cool, halt diese Redundanz, die eigentlich genau gegen das ist, wie, was wir können, ne? Weil du willst ja quasi Kosten sparen, was eigentlich in diesem Bereich aber falsch ist. So. Und was ich da sehe, ist halt so, weißt du, ich habe das schon mehrmals gesagt, es gab mal sowas wie Wasserfallmodelle. So. Und obwohl ich kein Fan davon bin, gab es da halt Sachen, die sehr spannend waren. In klassischem Projektmanagement waren auch diesen Team-Norming-Phasen und so weiter, wo man damit klargekommen ist, okay, der Team kann einfach gar nicht performen, weil die sich nicht kennen, weil da erstmal so ein bisschen ausarbeiten muss, wer hat welche Rolle, passen die überhaupt zusammen oder nicht. Und es hat sich sehr viel darum gedreht, dass du halt einfach Team aufbaust, das performen kann, dass du halt Teamstabilität hast und so weiter. Und heute machen wir halt hauptsächlich agile oder halt so crazy Kanban-Sachen, wo du halt einfach irgendwo einen Task reinwirfst und dann wundert man sich, dass die Leute halt einfach nicht performen. Also die Teamstabilität ist dadurch irgendwie weggegangen. Und es ist halt, also wir sind aktuell getrimmt auf sowas wie, lass uns einfach die Sachen so schnell wie möglich zu umsetzen, so günstig wie möglich und so, wie auch immer. Und diesen Redundanz ist aber in der Fall wirklich, also wenn du etwas so groß verändern willst, dann wirst du die besten Leute haben, nicht aus dem Grund, dass die technisch beste sind, sondern die wirklich dich unterstützen. Du brauchst die Unterstützer, du brauchst die mitziehen und idealerweise sind die verknüpft mit deiner Company, wie du es gesagt hast, weil die auch mit neuen Ideen kommen und weil die, sagen wir so, deren Begeisterung weiter verteilen können. Und das ist das Wichtigste, weil wenn du in ein Projekt kommst, wo Leute sind, boah, es wird eh nicht funktionieren und das, was der Wizard hier jetzt probiert, ist eh scheiße. Weißt du, dann musst du halt damit halt kämpfen, ne? Und wenn du aber diese Gruppe von Menschen findest, die das cool finden, dass die etwas verändern können, die sich halt einfach da auch profilieren kann und damit sich auch, keine Ahnung, neue Möglichkeiten in der Firma intern halt aufbauen kann, ist das super schön. Und dieser Ansatz halt über Redundanz finde ich sehr, sehr interessant. Also ich habe es mehrmals erlebt, aber so halt ganz genau habe ich nicht darüber nachgedacht. Ne? Weil das finde ich sehr spannend, dass du das noch explizit erwähnt hast. Redundanz zu bauen, weißt du? Explizit. Das heißt, du machst die erste Piloten und dann teilst du das Team vielleicht auf zwei und nimmst du nur zwei neue dazu, dann machst du nächste Piloten. Das heißt, diese Startphase wird langsam sein. Jedoch hast du dann einfach Teams, die halt wissen, warum die das machen. Und irgendwann kommst du zu denen, die das akzeptieren. Und dann hast du die das nicht akzeptieren. So. Und dann musst du einfach eine
Lösung. Und die Erklärung dafür ist in Wirklichkeit, und ich meine, ich breche es jetzt ein bisschen da runter, ich mache es ein bisschen simpler, aber einer der Erklärungen, warum es so funktioniert, am Ende des Tages, und das können wir in Wirklichkeit, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, wenn es irgendwo was komplett Neues gibt, dann die wenigsten von uns sagen, okay, ich probiere das komplett Neues sofort aus, dass mein Alltag ändert, dass irgendwie mein Weg ändert, weil wir sind, der Mensch ist halt im Durchschnitt ein Gewohnheitstier. Wenn wir aber sehen, dass drei unserer Freunde das Neue auch schon haben oder machen und begeistert davon sind, ja okay, dann mache ich es auch. Aber damit es zu diesen drei Freunden kommt, müssen diese drei Freunde ja das entweder gelernt haben und ausprobiert haben und verinnerlicht haben oder das von anderen Freunden gesehen haben etc. Also es ist richtig, richtig spannend, das Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und der André hat es auch richtig gefeiert. Weil der tatsächlich bei sich im Unternehmen auch gerade so der Prozessmanagement oder der einzige Prozessmanager ist und da auch gerade einiges bewegen will, verändern will, etc.
Ja, Sven auch diese Idee von Prozess, Prototypings und so weiter, weil du musst eigentlich zu ja, ersten Erfolgen kommen, weißt du, du musst halt die ersten Teams haben, die das halt einfach mitnehmen können. Und ich finde es, weißt du, also ich sag immer, ich war hier in München bei einem Bankunternehmen und die mich kennen, wissen bei welchen. Und die haben das geschafft so. Die haben vielleicht nicht der beste Weg gewählt, also weißt du, nicht der, das war kein Autobahn, so würde ich das sagen, das war vielleicht so ein bisschen mehr durch die Alpen zu gehen. Aber die haben auch so gestartet, dass die haben so ein Innovation Lab gegründet. Das hat jetzt mittlerweile jeder, aber keiner versteht darum genau das, darunter das, was die da verstanden haben. Und die haben in diesen Innovation Lab Leute eingestellt. Das heißt Kosten, ne? Also wenn du das so nimmst, einfach Kosten. Die sich aber nur darum gekümmert haben, dass diese Workshop-Areas einfach funktionieren. Und dann haben die angefangen mit diesen, das ist ja sehr, sehr spannend, ne? Weil genauso wie du sagst, dann haben die angefangen, dass die sich Teams rausgesucht haben aus der Company und haben so sogenannte Piloten, ne, Schnellboote gestartet, so haben die das genannt. Ne? Das, man muss sich vorstellen, halt so eine alte Umgebung mit so alten Tanker, Release einmal in halb Jahr, glaube ich. Also die hatten zwei große Releases pro Jahr, das heißt zwei Monate Testphase und alles, was man so kennt. Und jetzt auf einmal hast du diesen Schnellboote gehabt und da dürfte sich jeder in Firma bewerben. Das muss man sich auch überlegen. Jeder in Firma dürfte sich da bewerben, ob das jetzt Architekt war oder halt ein dualer Student. Und die haben die ersten Teams ausgesucht, die einfach Bock drauf hatten. Weißt du, so wie du sagst. Und die haben da halbes Jahr, ein Jahr halt etwas gemacht, wo keiner wusste, was die machen. Aber also die Leute, die nach an diesen Menschen waren, die haben das gewusst. Das ist nicht so, dass die versteckt waren oder sowas. Aber klar, wenn du ihnen halt so täglich im Doing bist, dann ist das vielleicht nicht so interessant für dich. Aber das, was die geschafft haben, dass alle Teams fast wollten in diesem Workshop RR halt, sagen wir so, deren Refinements machen, weißt du, so schauen, okay, was machen wir nächste zwei Wochen und so weiter. Und dass die gesamte Company am Ende in diesen Spotify-ähnlichen Modell gewechselt ist, was ja quasi Art von moderner Organisationsstruktur ist. Ob das die richtige ist, weiß ich jetzt nicht. Nee, man muss das halt erstmal leben und alles. Aber halt so Firma mit 3, 4, 5.000 Mitarbeitern auf so ein Modell zu wechseln, dafür brauchst du schon einen Teil. Aber das ist das, was ganz wichtig war, die haben wieder Menschen gefordert und Innovation, dass die nachdenken, was wollen wir machen, wie wollen wir unsere neue Architektur haben, weil die sind damals auch komplett auf Microservices umgestiegen, die haben ein paar Regeln, die haben früher so ein eigenes Framework, das nirgendwo gegoogelt werden könnte, ne? Also so Bugs, also Bugsuche war halt ultra schwierig. Da eine der Entscheidungen war, okay, wir setzen nur noch auf Standards, damit die Leute einfach normal entwickeln können und damit neue Leute halt normal entwickeln können und so weiter. Und es war sehr, sehr spannend, das zu sehen. Hat auch gedauert, klar. Aber die haben durch diesen kleinen Team, wie du gesagt hast, ne, die ersten begeisterten Menschen und dadurch, dass die Bock drauf haben, da egal was zu machen, ob das halt auch wirklich nur 3D-Drucker war, dass die da bedient haben, haben das so gespreadet, dass die mittlerweile komplett andere Organisationsstruktur haben. So. Ob die dieses Buch aufgelesen haben, würde mich jetzt interessieren.
Es gibt ja viele Bücher in dem Bereich und viele auch positive Beispiele, die es ermöglichen oder wo es jetzt nicht nur größere Beratungsfirmen den Change hervorrufen und dann alles umorganisieren und ein neues Mal Management austauschen. Es gibt auch im Change-Management-Bereich wirklich sehr, sehr gute Menschen. Das Wichtige ist halt, glaube ich, summa summarum immer nah am Menschen zu sein. Und egal, was man einführt, egal, was für eine Technologie, egal, was für eine neue Methodik, nah am Menschen zu sein, die Menschenbedürfnisse, Ängste und auch Wünsche zu verstehen. Wie du es vorhin schon meintest, Christoph, das Thema mit der FOMO zu spielen, also Fear of Missing Out, es ist viel, viel, viel schwerer, irgendwas einfach von Null auf reinzudrücken, als wenn man irgendwas schon Bestehendes, auch wenn es klein ist, erstmal etabliert. Und dann die Leute mit draufspringen wollen, weil sie sagen, ah, ich hätte jetzt Angst, dass ich hier was verpasse. Das ist immer das bessere Boot. Oder der bessere, der öfter, andersrum. Es ist oftmals der erfolgreichere Zug. Ich würde nicht sagen, es ist besser, es ist oftmals erfolgreicher, so rum. Ja, auch viel Social Media beruhte darauf, dass die Leute den Tag getriggert werden, dass sie die Angst haben, irgendwas zu verpassen und dementsprechend quasi der Social-Media-Hype sie reinzieht. Spannend, 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 spannend. Ich glaube, das wäre ein cooler Aufruf, wenn das Leute mal Beispiele, oder das wäre ein schöner Podcast, wenn Leute mal Beispiele uns schicken oder Personen, die wirklich ein sehr, sehr gutes Change-Management durchlaufen sind oder erlebt haben, würde ich gerne mal auch einen Podcast machen, jemanden, der in seiner Organisation oder in einer anderen Organisation das erlebt hat und von A bis Z wirklich so einen ganz, ganz großen Change mitgemacht hat. Wäre cool.
Und ich würde aber auch jemanden gerne hören, die das probiert haben und vielleicht nicht geklappt hat. Und was waren die Learnings?
Exakt.
Weil ich befürchte, dass wir in Deutschland halt einfach immer noch Deutschland und Europa, damit wir da halt nicht einzellandspezifisch sind, dass wir immer noch auf unsere alten Strukturen da setzen. Und ich fand es aber deinen Impuls, Christoph, sehr cool, weil einfach neue Organisationen einzuführen wird nichts verändern. So. Sondern ihr müsst die Leute mitnehmen und die Frage ist, wie. Und man muss damit auch klarkommen, dass man also auf dem Weg auch Fehler macht. Ne? Und das ist genau diese Redundanz zu bauen, probieren, auch scheitern und schauen, wie sich das entwickelt. Was ich, wie gesagt, faszinierend finde, ist, wenn ihr das schafft, dass eure Unternehmen halt Innovationsdenke hat, weil das ist etwas, was wir mittlerweile nicht mehr haben. Ne? Also mittlerweile sind viele Leute, die da halt sitzen und machen einen Job, dass die, also ich nenne das so gerne, die planen deren Urlaub während der Arbeitszeit. So, und leben quasi um deren Urlaubszeit rum, was ich dann halt schade finde. Und das ist, da muss man sich wirklich Gedanken machen, warum ist das so? Warum sind diese Personen? Und das ist auch okay, wenn jemand halt einfach so lebt. Also ich habe nichts dagegen. Aber wenn da halt 80% der Company ist, dann haben wir ein Problem. Und warum ist das so, dass die keine Möglichkeit sehen, sich selber irgendwie zu verwirklichen oder etwas zu machen und so weiter? Und ich glaube, das ist eigentlich auch der Grund, warum wir aktuell so langsam sind. Und mit Kosteneinsparen, also Kosteneinsparen ist jetzt nur ein einziger Faktor.
Ja. So, 46 Minuten sind schon vorbei, Leute. Wir kommen zum Overrated, Underrated. Sonst fahren unsere Zuhörenden wieder im Kreisverkehr nur Runden. Wir wollen doch nicht Hamburg und die anderen Städte lahmlegen.
So, wer will starten? Daniel, du kannst starten.
Underrated. Ich glaube, Change Management und die Person, die einzelnen Ängste der Person und wie man diese schafft in einer größeren Scale, und da spreche ich wirklich von allen Betrieben über 1500 Personen, irgendwie aufzunehmen, nicht immer alles nur irgendwie wegzubügeln, unter Tisch zu kehren und zu sagen, ja, dann ist es halt einfach so, sondern da wirklich ein breites Bild, eine breite Struktur, einen breiten Change hinzubekommen, absolut underrated. Gerade weil, und da muss man aber auch aufpassen, also wir haben Organisationen erlebt, wo ja quasi nur Chefs von oben runter regieren. Es gibt auch mittlerweile Organisationen, wo jeder selber entscheiden kann, was er machen darf und mit was er sich beschäftigt. Ich glaube, irgendwo gibt es in der Mitte trifft es sich was Gutes. Von daher, da gibt es ja die spannendsten Modelle und man kann sich heute alles anschauen. Weiterhin underrated, die Größe unserer Prozessmanagement, der Prozessmanagement-Community-Bubble, die man erreichen könnte und wo man mehr aktivieren muss, damit von ziemlich Use-Case-zentrierten Aktivitäten zu wirklich organisationszentrierten Aktivitäten gehandelt wird. Weil ich spreche gerade mit so vielen Firmen parallel, auch wegen unserer Community oder wegen dem quasi der Business Process Management Alliance. Und das ist krass, was man da einfach alles hört und erlebt. Das ist underrated, overrated. Prozessmanagement-Veranstaltungen von einer Firma. Nein, Spaß.
Hey, ich wäre gerne bei Cellos 4.
Ich musste jetzt einfach bringen, weil das
ist okay. Also ich bin auch Fan von All About Process Management. So, Christoph, wirst du starten oder soll ich? Und du beendest das.
Okay.
Ich finde, dass es underrated ist, dass das Change auch die Organisation verändert. Also dass man halt, sagen wir so, auch die Philosophie von Firma gegebenenfalls mitnehmen muss. Das finde ich sehr, sehr schön und dass der kostet. Also wirklich, also ihr muss. Damit komme ich zu meinem Overrated. Change kann man nicht kopieren.
Ja, man braucht eine neue Stelle, einen Chief Happiness Officer.
Gibt es das nicht in manchen?
Die meisten haben das rausgekickt. Darüber kann man nächstes Mal auch wieder reden. Also ich habe mehrere Firmen schon gesehen, die das eingeführt haben und dann haben die das innerhalb von ein paar Monaten rausgenommen, weil hey, die machen doch nichts, die gehen mit den Leuten nur feiern und so. Du sagst, hey, what the fuck. Aber zurück zu unserem Thema. Ich finde es overrated, ein Change kann man nicht kopieren. Man kann sich inspirieren. Jede Firma ist anders. jede Philosophie ist anders und man kann jetzt nicht einfach Schema A nehmen. Man kann sich aber inspirieren lassen und das ist halt ganz wichtig. Und man muss sich auch inspirieren lassen, weil die Menschen in meinen Company einfach anders sind als in andere. Man muss die richtigen Leute finden, die müssen Bock haben und so weiter. Und deswegen sage ich, dass es andere, das ist, dass der Change kostet. Und dass das halt auch, dass man gegebenenfalls auch einfach einen Weg findet, den man wieder dann zurücklegen muss. So. Es ist halt einfach nicht im Autobahn.
Underrated Redundanz im Change Management, weil ich das in dem Buch auch das erste Mal gelesen habe. Es ist brutalst. Und overrated. Overrated ist die Jagd nach Followern. Weil das ist nur ein Mittel zum Zweck. Es sollte mehr um ein richtiges Ziel gehen. Um einen Podcast zum Beispiel zu machen.
Das ist ja gut, dass wir drei alle so schlecht sind, was das LinkedIn-Game angeht, dass sich jetzt niemand angesprochen fühlt.
Aber genau, das ist so quasi die Begründung an unsere Zuhörer, warum wir so schlecht sind. Okay. Uns geht es nicht um die Follower.
Wir machen das nur für euch.
Es geht einfach nur um den Content.
Ja, der nicht gepostet wird.
Stimmt dann. Um Content und Spaß.
Man muss ihn sich anhören.
Ja.
Sonst wirkt es nicht.
Aber ganz ehrlich, ich bin so crazy dankbar für das, dass wir, was wir irgendwie hier so über die letzten anderthalb Jahre auf die Beine gestellt haben, aus der Bar mit der Idee, wir machen mal einfach mal aus Spaß so eine 1, 2, 3 Folgen und dann schauen wir weiter zu jetzt über 80 Folgen und das Feedback. Man muss sich irgendwie echt, finde ich mega cool.
Also wir sind schon halt so, also aus dem Café-Bar so rum. Wir waren jetzt nicht saufen, wir haben ja Kaffee
getrunken. Abendessen. Das war 18, glaub,
das war
18
halt diese,
Uhr.
Diese Kaffeeteil, wo wir...
18 Uhr nach dem... Ja.
Irgendwo in Stadt in Nähe von Christoph, damalige...
Arbeit.
Wo ich dich nicht erkannt habe. Kannst du dich erinnern?
Der Christoph hatte keine Brille auf und Matusch hat ihn nicht erkannt. Das war richtig... Ja.
Ich habe mich einfach nur vorgestellt.
Ja, aber das... Nein. Er hat mich das dritte Mal nicht erkannt.
Ja, du verführst mich immer. Das ist, aber mittlerweile kenne ich dich. Mit und ohne Brille.
We'll see.
Nächstes Mal kommst we'll du ohne see. Bart, dann denkst du, du bist 18.
Ja, das musst du probieren, ja.
Der kleine
Bruder. Ich habe Angst, dass meine Kinder dann Angst haben. Die glauben, ich bin fremd.
Oh Mann.
Leute, ich wünsche allen super schöne Rest der Woche.
Ja. Ne?
Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Und schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Also wir sehen, die ihr hört uns.
Genau, teilt es zwischen euren Kollegen in eurem Netzwerk. Bye, bye.
Tschüss, baba.
Ciao.